Danke. Also ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Tag. Ich bin am Morgen dabei. Noch als erstes ein bisschen zu meiner Person. Also ich bin Psychiaterin, Familientherapeutin, im 80 aus Amerika zurückgekommen, habe dort Familientherapie gelernt. Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und 5 Enkelkinder. Und ich bin jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen als Grossmutter, weil meine Tochter gerade zu Besuch ist aus Spanien und ich helfe ihr da ihr Kind zu hüten, mein Enkelkind. Jetzt vielleicht noch etwas, was ich, also ich bin ursprünglich aus dem Aargau, bin in Aarau in die Kantonsschule gegangen, in Koblenz in die Primarschule. Ich habe vor Jahren mitgemacht an der Aargauischen Lehrplanrevision. Ich weiss nicht mal mehr die Jahreszeit, die Jahreszahl. Und dort war ich in der Arbeitsgruppe Gesundheitserziehung. Und wir haben mit Lehrern zusammen und Fachpersonen haben wir lange darüber gewährleistet, was das Kind alles muss und soll. Und schlussendlich haben wir gesagt, nein, das ist der falsche Ansatz. Das Kind muss nicht mehr müssen. Das heisst, wir müssen dem Kind ein gutes Umfeld schaffen, sodass es kann. Und ich habe gesehen, in der Präventions- und Interventionswegleitung sind einige Ansätze von mir drin, also die ich immer probiert habe zu propagieren. Ich war damals stark in der Suchtbehandlung drin, bin in das hineingekommen, nicht unbedingt gewählt, aber habe über das mich dann immer für Prävention interessiert. Und Prävention ist eines meiner Steckenpferde. Und ich werde das zäh verfolgen, solange ich beruflich tätig bin. Die Gesundheitsarbeitsgruppe, die Fachkommission Gesundheitserziehung, die ist dann mal ausgewechselt worden, sind alle davon gelaufen. Und ich bin die Einzige, die drin geblieben ist. Wir sind nicht ganz so konform gewesen, aber ich habe trotzdem die interventionistischen Ideen weiter nehmen und es ist schlussendlich das rote Flugpapier daraus herausgekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch kennt. Wahrscheinlich nicht. Also das ist meine Geschichte im Kanton Aargau. Jetzt aber ein paar einleitende Gedanken, so, um Sie ein bisschen einstimmen. Sie sind aus der Ferien zurück, ich auch. Ich muss mich selber einstimmen und Sie ein bisschen einstimmen. Und da sind probiere ich Ihnen ein paar allgemeine Gedanken zu geben. Ich bin Medizinerin und ich stelle fest, in der Medizin behandelt man immer Symptome im Individuum. Das heisst, man bekämpft Symptome im Individuum oder fördert vielleicht auch Gesundheit im Individuum, aber man bleibt beim Individuum. Ich als Systemikerin, die in Amerika Familientherapie gelernt habe, sagt natürlich, das ist falsch, das reicht nicht. Aber man bleibt dabei. Familientherapie hat sich zwar ein bisschen etabliert, aber sie ist wieder am Verschwinden. Und wir behandeln nach wie vor das Individuum. In der Pädagogik, Sie sind alles Pädagogen, behandelt man auch das Individuum. Bei uns ist der Patient mit seinen Symptomen. Bei Ihnen ist das Kind mit seinem Missverhalten, Fehlverhalten oder nicht so gutem Verhalten. Wir arbeiten mit Medikamenten und Sie arbeiten eher mit Pädagogik. Und die haben wir zum Teil auch übernommen in der Psychiatrie. Und ganz einfach ausgedrückt, ich denke, Sie gehören nicht mehr zu diesen Pädagogen, aber in der Verhaltenstherapie, in der Medizin ist die Verhaltenstherapie sehr en vogue. Also mit bestrafen und belohnen. Das wäre so die einfachste Pädagogik. Jetzt, ich habe mich viel mit ADHS-Kindern befasst. Früher hat man das überhaupt nicht angeschaut. Mediziner haben sogar gesagt, das gibt es gar nicht. Ein Jugendpsychiater hat mal gesagt, Psychopathologie ohne Signifikanz. Damals hat man noch PHS gesagt, heute sagt man ADS und ADHS. Und jetzt, aber seit man es darstellen kann, seit man weiß, dass es gibt, ist ein riesiger Rennen. Und wenn man in die Bibliothek oder in die Buchhandlung geht, hat es x Bücher über das. Aber in der Medizin wird immer noch halt mit Medikamenten behandelt, das heisst mit Ritalin. Und das ist nicht alles. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und in dem Sinn sage ich, die reine Individualbehandlung, sowohl in der Pädagogik wie auch in der Medizin, die bringt uns nicht weiter, die ist sehr einseitig. Da gehen wir von einer Vorstellung aus, wie das Kind muss sein, wie wir damals in der Fachkommission Gesundheitserziehung, das Kind muss das lernen und das lernen und das lernen. Aber der Mensch ist eben nicht ein Einzelwesen, er wächst nicht in einer Retorte oder in einem Reagenzglas auf, sondern der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wir können den sozialen Aspekt sowohl in der Medizin wie in der Pädagogik nicht rauslassen. Das heisst, wir müssen mit dem Wesen, das wir begleiten, müssen wir interagieren. Und wir müssen auch immer uns selber hinterfragen. Bei den ADHS-Kindern sage ich den Eltern, man kann sie zu Tod schlagen und sie folgen immer noch nicht. Also wenn man zu solchen Strafmassnahmen greifen muss, dann ist man selber am Ende. Aber wir Ärzte wollen ja alles können, sie Lehrer wollen alles wissen. Und ich sage dann, never teach a teacher. Also Lehrer dürfen nicht belehren, ich mache es jetzt trotzdem. Mit der Gefahr, dass sie dann mich gegenbelehren, das macht auch nichts, ich kann ja von ihnen lernen. Und never help a helper, also mehr Ärzte, mehr Krankenschwester und so weiter, denen ist es ganz schwer zu helfen. Denn sie helfen ja selber und ich als Helfer brauche doch keine Hilfe. Und das ist natürlich eine Schwelle, die man muss überschreiten. Also in dem Sinn sage ich ganz klar, wir sind ein soziales Wesen, der Mensch gehört zu einer sozialen Art und wir lernen an erster Stelle über Interaktionen, über Abschauen. Heutzutage ist alles Neurobiologie. Das ist auch so ein Pfad, auch so eine Mode. Und da reden wir dann von diesen Spiegelneuronen. Das heisst, wir stecken einander an. Wenn Sie als Lehrer schlechter Laune sind, dann wird das Kind auch abgeholt. Wenn Sie positiv gestimmt sind, dann können Sie eher auch positiv stimmen. Klar, wenn das Kind sich schlecht benimmt, können Sie sich auch von dem Kind anstecken lassen. Und das habe ich hier gerade gelesen. Ein Problem nie persönlich nehmen. Aber das ist noch schwierig. Man geht ganz schnell darauf ein, dann ist man persönlich engagiert und man nimmt dann alles schnell persönlich. Und in dem Sinn ist so eine Weiterbildung etwas ganz Tolles, etwas ganz Wichtiges. Und ich denke, Ihre Schule ist schon weit gekommen. Also denken Sie, wir sind soziale Wesen und wir müssen sozial interagieren, wir müssen miteinander arbeiten. Und schon der Sokrates hat gesagt, ich lerne von meinen Schülern. Und ich denke, das müssen wir auch. Wir Ärzte, wir Psychiater müssen von unseren Patienten lernen. Wir können ihnen nicht sagen, wie es läuft. Man muss immer in einer lebendigen Interaktion sein. Und die Frage ist jetzt, wie entsteht Fehlverhalten? Also bevor wir etwas korrigieren wollen, müssen wir uns eigentlich fragen, wie ist es entstanden? Und das ist dann die geschichtliche Angelegenheit bei meiner Therapie, aber die ist auch bei Ihnen wichtig. Denn wenn Sie nicht weiterkommen, hat es keinen Sinn, dass Sie einfach die gleiche Methode weiterverwenden und denken, noch etwas mehr macht es besser. Und da gibt es ja auch wieder den berühmten Spruch, weniger ist mehr. Und wenn man zu viel vom Gleichen anwenden muss, muss man merken, jetzt bin ich irgendwie auf dem falschen Weg. Das heisst, und da gibt es dann den französischen Spruch, il faut reculer pour mieux sauter. Oder ich sage an mich auch, man muss nochmal über die Bücher gehen. Das wären da natürlich nicht konkret Bücher. Sie müssen nochmal ein bisschen zurückgehen, studieren, schauen, was passiert. Und wie sie beteiligt sind an dieser Interaktion mit dem Kind und an dem Fehlverhalten. Und man hat die Untersuchungen gemacht, das wäre die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Man hat einem Lehrer gesagt, und zweimal die gleiche Klasse verwendet, das ist eine super intelligente Klasse. Der hat das bestätigt gefühlt, das sind dann eben die Spiegelneuronen. Er hat das sehr alles interessant gefunden, was die Kinder machen. Man hat einem anderen Lehrer gesagt, die gleiche Klasse. Das ist eine ganz schlechte Klasse, sind unmögliche Kinder. Und der hat sich auch bestätigt. Also der hat das, was er übernommen hat, was man ihm vorher gesagt hat, hat er auf die Kinder projiziert. Und das kann man auch wieder neurologisch erklären. Wir haben in unserem Grosshirn das Grosshirn, also die Hirnrinde, die sich am meisten vermehrt hat beim Menschen im Vergleich zu den Affen. Die hat zwei Schichten und die Unterschicht ist beeinflusst von dem, was wir schon erlebt haben, was wir wissen, was wir selber mitbringen. Und die obere, die macht offen und schaut, was Neues ist. Man muss also immer wieder neu lernen. Aber der Einfachheit halber tun wir natürlich immer von dem Erfahrungswert ausgehen, den wir schon haben. Und wenn von einem Kind etwas gesagt wird, das ist so und so und so, dann haben wir das im Kopf und dann sehen wir es. Dann wollen wir gerne das sehen, was wir schon wissen. Das ist Sparsamkeit oder Ökonomisierung des Gehirns. Aber immer, wenn es um schwierige Kinder geht, dann muss man nichts mehr wissen und neu anfangen und schauen. Ich sage vielleicht noch etwas weiteres. Immer dort, wo ich es nicht weiter gewusst habe, bin ich zu der Ethologie gegangen, also zu der Tierpsychologie. Konrad Lorenz war einer der Begründer, an sich ein Arzt, ist aber dann zu der Tier gegangen. Und immer, wenn ich nicht weiter gewusst habe, habe ich wieder bei der Tierpsychologe geschaut. Denn als Mensch bin ich dem Mensch gegenüber sehr voreingenommen. Ich bringe auch meine Wertvorstellungen mit, etc. Wenn wir von den Tieren ausgehen, dann sagt man, Tiere brauchen eine artgerechte Haltung, also eine artgerechte Tierhaltung. Wir meinen, wir haben, wenn wir eine allgemeine Pädagogik haben, wir haben eine artgerechte Menschenhaltung. Denn die Menschen haben ja so Ziele, wie unsere Leitbilder sind. Und ich sage dann, ich gehe nicht mehr auf die Art, ich sage eine persönlichkeitstypgerechte Handhabung von einem Kind. Und mit allen Kindern, die sie Schwierigkeiten haben, müssen sie zuerst probieren herauszufinden, was ist eigentlich die Persönlichkeit von dem Kind, wie ist die gemacht, wie ist die entstanden, was sind da für Traumata dahinter, was für Belastungen und was trage ich dazu bei, das noch zu verstärken oder was könnte ich dazu beitragen, um das ein bisschen zu verändern. Also in dem Sinn sage ich, eine persönlichkeitstypgerechte Handhabung von einem Kind. Und um das zu können, muss man das Kind genauer anschauen. Und das wäre eben dann wieder Köckeli, Bumjusotti oder nochmal über Bücher gehen, aber im übertragenen Sinn nochmal schauen, was läuft eigentlich bei dem Kind. Vielleicht noch etwas zum ADHS. Also ich habe mich eben schon über 30 Jahre damit befasst. Heute ist es ein Fad, heute ist es eine Mode. Es wird von den Medizinern als Krankheit verhandelt. Als Diagnose, ärztliche Diagnose. Aus meiner Sicht ist das falsch. Es ist ein Neurotyp, der angeboren ist, genetisch vererbt wird, der riesige Vorteile hat und aber auch Nachteile. Und es gibt aus dem Neurotyp heraus gibt's berühmte Persönlichkeiten wie Churchill, Mozart, Einstein etc. Der Einstein ist in die Kantinara gegangen, man wollte ihn rausrühren. Weil er nicht gut war in der Sprache, dafür in Mathematik und Physik sehr gut. Man ist heute stolz, dass man nicht rausgerührt hat. Ja, und das Haus heisst jetzt Einsteinhaus. Also der Kanton Schulinara, das Haus heisst Einsteinhaus. Also aufgepasst. Da kann ich gerade noch mal weitergehen. Es gibt eine bekannte Lernpsychologin, Margrit Stamm. Die wohnt, glaube ich, auch in Aarau. Sie hat in Freiburg an der Uni studiert und hat auch ein Buch herausgegeben, im gleichen Verlag wie ich. Und die sagt, so viele Schüler gehen uns verloren, weil wir nicht recht mit ihnen umgehen. Und in diesen ADHS, ADS-Kindern, in diesen etwas anderen Menschen, da ist sehr viel kreatives Potenzial drin. Und es ist ein Jammer, wenn man die einfach pathologisiert. Und man kann sie pathologisieren. Also sie können in allen möglichen Diagnosen landen. Das kommt jetzt langsam raus. Ich habe ein Buch geschrieben über Diagnose ADS und Schizophrenie, weil Schizophrenie so eines meiner Steckenpferde ist. Und habe das verfolgt, wie es ADS zur Schizophrenie kann sich führen. Aber ADHS kann auch zu Delinquenz führen. Also Gefängnisse sind voll mit ADHSler. Und das ist offensichtlich, das sind dann Fälle, wo unsere Pädagogik versagt hat. Und das ist eben das, was ich sage. Man kann sie zu Tode schlagen, sie folgen immer noch nicht. Und im Gefängnis, man kann sie einsperren und weiss ich nicht, was alles machen, sie wehren sich. Der Carlos, der da 40'000 gekostet hat, ist so eins. Und der andere, das Russenkind, ist wahrscheinlich auch so eins, wo 90'000. Und das zeigt eigentlich, wie unsere Gesellschaft soll ich sagen, wie sie überfordert ist mit so ein bisschen anderem Verhalten. Und das fängt natürlich im Kindergarten und in der Schule an. Und es würde sich lohnen, wenn man da besser anschaut und andere Methoden verwendet. Und da sage ich, und da stand ich im Gegensatz zu der Psychiatrie oder Medizin allgemein, die Krankheit, die entsteht erst. Und die ist nicht schon als Krankheit fix in den Genen, die sich dann mit der Zeit auswirkt. Und wir können gar nicht dafür. All die Krankheiten, die entstehen über die Interaktion mit sogenannten vulnerablen Genen. Aber die vulnerablen Gene sagen gar nicht, welches Krankheitsbild das es gibt. Sondern die vulnerablen Gene machen zusammen mit der Interaktion und mit dem, was das Kind dann antrifft, machen es dann ganz verschiedene Krankenbilder. Und das bringt jetzt sogar Genetik vor, dass sie sagt, dass sie herausgefunden hat, ein fürchterlicher Stund war, ADHS, Schizophrenie, manisch depressiv, ganz schwere Depressionen und Autismus, alle der gleiche geänderte Gensatz, Genlocus, sagt man dort. Und da haben wir sehr viel zu tun, da können wir ganz viel machen, dass die nicht in all die pathologischen Richtungen gehen. Und wenn man erst wartet, bis sie krank sind, dann hat man schon sehr viel verpasst. Und in dem Sinne ist mein Leitspruch auch, Prävention heisst eigentlich prävenieren, also vorbeugen. Man muss nicht der Krankheit vorbeugen, sondern man muss eben den kritischen Augenblick erfassen und dann richtig handeln. Und darum ist mein Präventionsspruch, richtig handeln im kritischen Augenblick. Und da gibt es ein chinesisches Sprichwort. Die Chinesen sind noch intelligent, die fassen immer alles so ein bisschen zusammen auf ein Bild. Und wir müssen dann wieder Wortbilder machen, die haben schon ihre Schrift drin, also Zeichen. Und es gibt ein Zeichen und das heisst Krise. Und das Wort Krise, oder eben das Zeichen Krise, ist ja eben nicht ein Wort, sondern ein Zeichen, das bedeutet Gefahr und Chance für Entwicklung. Und wir müssen Chancen für die Entwicklung erfassen. Und da haben sie so viele Möglichkeiten, wo sie das erfassen können. Da sind sie ganz, ganz an einem wichtigen Ort. Und vielleicht noch mal ein Zitat oder nein, jemand aus der Schweiz holen, der Jean Piaget. Er war eigentlich Biologe, hat aber dann seine Kinder beobachtet und hat dann Entwicklungspsychologie erarbeitet, also Theorien in der Entwicklungspsychologie. Und er hat gesagt, der Arzt und der Lehrer wären eigentlich wichtige Personen. Nein, er hat gesagt, der Lehrer ist eine wichtigere Person als der Arzt. Denn beim Lehrer müssen alle Kinder vorbei, beim Arzt nur die Kranken. Also sie sind eigentlich wichtiger als die Medizin. Und von dort her müssen wir das nutzen. In Bezug auf Prävention sind sie viel wichtiger als Medizin. Aber was heutzutage reingesteckt wird in die Spitzenmedizin, ist wahnsinnig und bei ihnen wird gespart. Und da möchte ich ihnen einfach das Selbstbewusstsein geben, dass sie für sich kämpfen und wissen, dass sie wichtiger sind als wir Mediziner. Wir haben zwar da irgendwelche, also ich auch nicht, als Psychiaterin, ich schwätze ja nur, das ist ja nicht wert. Aber Maschinen, das ist sehr viel wert. Und wir sind einfach sehr, sehr beeinflusst von der Technik und Roboter und Technik ist wert. Und wir verlieren die Wertvorstellung des Menschen. Und sie sind wichtige Menschen, eben wichtiger als Mediziner, denn sie stehen an einem viel wichtigeren Ort, um richtig handeln im kritischen Augenblick. Und sie müssen keine Krankheiten verhindern, sie müssen eine gute Entwicklung fördern. Und ich denke, für das sind wir heute hier, am heutigen Tag. Und ja, ich habe hier noch mein Buch, ich habe 17 Jahre an diesem Buch gearbeitet und probiert, die Fälle zusammenzutragen und die Zusammenhänge zu sehen. Ich sehe sie jetzt immer mehr, denn ich nehme immer ein 3-Generationen-Schema auf. Also ich weiss dann Großmutter, Mutter, Kind. Vater natürlich auch, Grossvater, also die Männer lasse ich nicht raus. Und dann noch das Büchli über Drogen, weil ich so lange in diesem Gebiet auch geschafft habe. Das wäre schon ein bisschen die Einführung und jetzt würden wir zu praktischen Fällen übergehen. Ist das richtig? Ja, wer stellt einen Fall vor und ich würde dann das Genogramm aufzeichnen.